Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Radio Attikan Podcasts. Mein Name ist Eva.
Ich bin Nico.
Und ich bin Balázs. Wir haben über die Einstellung des Verfahrens gegen den deutschen Pastor Olaf Latzl in Folge 39 berichtet. Der erhält jetzt eine Disziplinarstrafe von seiner Religionsgemeinschaft. Sein Gehalt wird für 4 Jahre um 5% gekürzt. Und die frei werdenden Mittel kommen Organisationen für queere Menschen zugute. Das wird ihn besonders freuen oder als besondere Strafe für ihn gelten. Also das bedeutet, dass jetzt auch wirklich seine Kirche festgestellt hat, dass er da wirklich ein Fehlverhalten beim Beschimpfen und Unmöglichmachen von homosexuellen Menschen und ihre Veranstaltungen getätigt hat. Im Prinzip heißt das aber auch, dass die evangelische Landeskirche in Bremen sich von den Aussagen über homosexuelle Menschen in ihrer eigenen Bibel distanziert.
Wobei man der evangelischen Kirche aber aus, sagen wir mal, humanistischer Sicht oder demokratischer Sicht ja doch anrechnen muss, dass in gerade diesen Bereichen ja sehr aufgeschlossen, sehr liberal, sehr modern sind. Mhm. Und schon lange Zeit mit dem Widerspruch zu ihren ursprünglichen Werten oder Wertverbindungen, wie du sie gerade aufgezählt hast, auch gebrochen haben.
Ja.
Aber ja, damit müssen die Evangelischen selbst leben. Wir kommentieren nur.
Genau.
Wobei diese 5%, die er da jetzt abgeben muss, wirklich ein lächerlicher Betrag. Also das tut ihm mit Sicherheit nicht wirklich weh. Vor allem, weil vielleicht seine Kirchenmitglieder, die ja wirklich ziemlich konservativ sind, die werden das für ihn schon ausgleichen irgendwie.
Ja, das denke ich auch, aber es ist erfreulich, wenn eine Kirche wirklich mit der Zeit geht und gesellschaftliche Bewegungen und Entwicklungen nachvollzieht und ja, wenn sie dafür auf ihre veralteten antiken Grundlagen verzichtet, umso besser. Können sie gerne machen.
Das auf jeden Fall. Man muss halt abwarten, ob nochmal was von seiner Seite kommt oder nicht.
Wir haben heute überhaupt einen evangelischen Schwerpunkt. Es geht um den Karfreitag. Wir hatten wieder Ostern gehabt und vor Ostern ist immer Karfreitag. Und dann kommen natürlich immer die evangelischen Dauerbeschwerden über die Wichtigkeit des Karfreitags und die Tatsache, dass das jetzt eben kein Feiertag mehr ist in Österreich. Bischof Kalupka der evangelischen Kirche in Österreich hat gemeint, Zitat, Österreich hat diesen Feiertag bitter nötig, Zitat Ende. Seine Begründung dafür ist originell, es gab im 16. bis 18. Jahrhundert eine Gegenreformation und deswegen hätte irgendwie Österreich jetzt mit 2,7% evangelischer Menschen diesen Feiertag bitter nötig.
Ganz bitter, ja. Es gibt wahrscheinlich noch einige andere Dinge, die vor ein paar hundert Jahren passiert sind, bei denen man mit Fug und Recht ähnliche Ausgleiche oder Ausgleichsprivilegien feststellen könnte.
Ja. Zitat. In der evangelischen Kirche habe die Abschaffung des Karfreitags 2019 eine tiefe Wunde hinterlassen. Zitat Ende. Das sind wir gewohnt. Wenn man als Christin, Christ auf Privilegien verzichten muss, ist das immer ein sehr schweres Schicksal. Das kann man wirklich nur als tiefe Wunde bezeichnen. Wir erinnern uns, das war ein spezieller Feiertag für Leute, die zu einer bestimmten Kirche oder halt auch einigen anderen sehr kleinen Kirchen gehört haben. Das war ein Privileg, das war eine Besserstellung von Leuten aufgrund ihrer Religion und der EuGH hat völlig korrekt festgestellt, dass das so einfach nicht geht. Er meint weiter, dass evangelische Christinnen und Christen diesen Tag seither noch stärker als identitätsstiftend ansehen würden. Zitat, die Gottesdienste am Karfreitag sind voller, als sie jemals waren. Zitat Ende. Das kann ich mir nicht vorstellen. Verglichen mit den 60er Jahren, sagen wir, wo noch vielleicht 5-6% in Österreich evangelisch waren, wo es noch absolut üblich war, dass man in die Kirche geht am Sonntag. Also jemals ist definitiv eine Lüge. Wenn er kurzfristig Änderungen sieht, könnte es natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie regelmäßig Pfarren aufgeben müssen und die verbleibenden Mitglieder sich auf weniger Pfarren konzentrieren müssen. Und ja, also identitätsstiftend, wir haben letztens von den Rekordaustritten berichtet, irgendwie passt das für mich nicht ganz gut zusammen. Und dann platzt auch eine Story beim ORF aus Oberösterreich hinein, Überschrift Karfreitag nur selten persönlicher Feiertag. Wir haben ja 2019 diesen sogenannten persönlichen Feiertag bekommen, den man ohne Absprache mit dem Arbeitgeber wirklich einseitig nehmen kann. Und das sollte eben die Möglichkeit eröffnen für alle, und zwar nicht nur für Evangelische, sondern für alle, dass sie halt einen beliebigen Tag, zum Beispiel, wenn es den Evangelischen sehr wichtig ist, den Karfreitag einseitig als Urlaubstag nehmen. Aber so kann man halt am eigenen Geburtstag oder zu einem jüdischen oder muslimischen Feiertag oder einem buddhistischen auch sich freinehmen oder wie auch immer. Also die Möglichkeit gibt es seither. Und ja, jetzt hat man eben festgestellt, dass die Evangelischen das kaum als persönlichen Feiertag nehmen. Das heißt, einerseits gibt es diese Erklärung, diese Erzählung, dass das so wichtig wäre. Andererseits de facto nehmen es die Leute kaum frei. Kann man halbwegs verstehen. Der Karfreitag fällt ja in die jeweiligen Osterferien. Das heißt, Leute mit Kindern haben wahrscheinlich sowieso in der ganzen Woche frei, nicht nur am Karfreitag. Aber das ist halt ein Datenpunkt, der dieser Erzählung widerspricht. Und ja, wir werden das auch in Zukunft jedes Jahr im Frühling uns anhören müssen, bis ihnen die Gläubigen ganz ausgegangen sind. Auch die neu gewählte Bischöfin Cornelia Richter, sie ist natürlich auch für die Einführung des Karfreitags. Zitat, der Karfreitag als Feiertag müsse zurückkommen. Das geht überhaupt nicht anders. Zitat Ende.
Argument from authority, im allerbesten Fall einer Auslegung, wenn man ja selbst Autorität zuspricht, so etwas zu sagen, aber natürlich rundweg Unsinn. Was mich aber interessieren würde, wenn der Feiertag im Rahmen einer freigenommenen Karwoche ohnehin als Urlaub konsumiert wird, dann müsste das ja eigentlich dazu führen, dass er verstärkt als Urlaubstag genommen wird.
Er wird als Urlaubstag genommen, aber als normaler Urlaubstag im Rahmen des normalen Urlaubs. Der persönliche Feiertag ist ja jetzt kein zusätzlicher Feiertag zu den Urlaubstagen.
Ja, eben, ja. Wird das separat erhoben, dieser Datenpunkt, ob es dieser persönliche Urlaubstag ist oder nicht?
Er wird speziell bekannt gegeben. Man muss das anscheinend bis zum 1.1. des Jahres fürs Jahr bekannt geben. Und das machen anscheinend sehr wenige Leute. Wenn die Erzählung wirklich stimmen würde, dass es den Evangelischen ein besonderes Anliegen ist, am Karfreitag frei zu haben, dann würden sie im Kalender schon im Dezember schauen und halt massenhaft ihren ArbeitgeberInnen eine E-Mail schicken oder einen Brief. Ja, ich muss am 12. März oder am 4. April frei haben, weil das ist ja der Karfreitag, das ist mein spezieller persönlicher Feiertag. Aber das machen sie nicht. Ja. Sie reichen irgendwann im Februar halt die
Karwoche als Urlaub ein. Da fällt mir aber gleich die Argumentation, die mögliche der SPÖ Burgenland ein, die dann wahrscheinlich sagt, ja, aber die armen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die werden ja gerade nach gezwungen, am Karfreitag zu arbeiten. Sie würden ja gern freinehmen, aber sie trauen sich ja nicht, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren. Wissen wir, dass die nicht in völliger Knechtschaft und Hingabe zu ihrem Arbeitsplatz einfach und unter Aufbringung größter Qualen darauf verzichten, diesen Feiertag zu ziehen? Wir wissen es nicht.
Ja, wir wissen es nicht. Wir bräuchten halt mehr Daten dazu und weniger Aussagen vom Bischof und Bischöfin. Gratulation hier übrigens an die Evangelische Kirche AB zur ersten Bischöfin in Österreich. Wenn es noch mehr Religionsgesellschaften nachmachen, dann gibt es irgendwann mehr Bischöfinnen in Österreich als Bischöfe. Bis jetzt für die katholische Kirche noch mit ihren um die 10. Wir werden es noch sehen.
Aber ein kleiner Tipp an die evangelischen Arbeitnehmer. Sie könnten sich eine Arbeitsstelle bei einer Versicherung suchen, weil die haben am Karfreitag zu.
Ah, ja. Ich glaube, Bankfeiertag ist es auch.
Ja, Banken, glaube ich, und aber auf alle Fälle Versicherungen, das weiß ich ganz sicher.
Und Bedingewerkschaften habe ich auch heuer gehört.
Na bitte.
Ich denke ja bei Augsburgern eigentlich immer an die Würste, obwohl ich sie nicht esse.
Und wir bleiben noch immer bei der evangelischen Kirche oder den evangelischen Kirchen. Gibt ja mehrere. Neben den Augsburgern gibt es auch die helvetischen. Welche Würste fallen dir dazu ein?
Ja, es gibt Schweizer Rostbratwürstel. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber es klingt jedenfalls ansprechend.
Ja, ist sicher gut.
Mir fällt die Versicherung dazu ein, Helvetia.
Naja, gut, die Schrift fällt mir auch dazu ein, Helvetica.
Also helvetisch sind die Calvin-Nachfolger und Augsburger Bekenntnis sind die Luther-Nachfolger. Sie scheinen sich ausreichend zusammengerauft zu haben, um als gemeinsame evangelische Kirche oder zumindest als Verbund von evangelischen Kirchen aufzutreten. Wir haben uns letztens gefragt, wie Ihre Finanzen so stehen. Und ich habe was gefunden vom Augsburger Bekenntnis. Das ist mit Abstand die größte evangelische Kirche in Österreich. Und zwar wirklich von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen gegengezeichnet. Also ich glaube, das ist eine sinnvolle Bilanz, die wir im Folgenden analysieren werden. Das ist detaillierter und zuverlässiger als das, was wir öffentlich von der katholischen Kirche kennen. Wir werden das auch verlinken. Es beginnt mit Ihrem Vermögen. Grundstücke und Bauten haben Sie ca. 2,7 Millionen, also nicht so ein Immobilienkaiser wie die römisch-katholische Kirche.
Nicht einmal ein ordentliches Zinshaus. Geht sich nicht viel aus.
Ja, aber wir wissen ja, Ihnen wurde 3 Jahrhunderte lang sehr viel weggenommen bei der Rekatholisierung. Nein. Wertpapiere, Wertrechte des Anlagevermögens, 20,6 Millionen Euro. Das ist schon deutlich mehr als Immobilien. Offensichtlich ist das ein Bereich, in dem Sie ordentlich investiert haben. Summe Aktiva, also das, was Sie haben, ist damit 37,2 Millionen Euro. Das ist einerseits viel, andererseits nicht mal die Hälfte von dem, was die römisch-katholische Kirche allein vom Staat jedes Jahr bekommt. Also das relativiert sich wieder.
Ja, und zwar unter dem Titel Subventionen. Mhm. Also die katholische Kirche bekommt natürlich viel, viel mehr, aber das ist das, was als direkte Zuwendung verbucht werden kann.
Angebliche Entschädigung des Staates für die Nazischäden.
Ja.
Ja, was steht diesen Aktiva gegenüber? Es ist ausgewiesen ein negatives Kapital von 9,8 Millionen Euro. Also Nico, du warst schon in einigen Firmen. Wir waren alle schon in einigen Firmen.
Ja.
Für ein Unternehmen ist das typischerweise nicht so toll mit 9,8 Millionen Eigenkapital. Normalerweise würde man schon vorher aufpassen und anfangen. Vor allem, wenn man das im Firmenbuch einträgt, bekommt man nachher ziemliche Auflagen im Jahr darauf. Aber
stimmt,
wir sprechen hier vor einer Kirche.
Man muss zumindest eine Fortbestehensprognose dazu liefern, die ausweist, die mehr oder weniger glaubhaft vermittelt, dass hier kein Konkurs anzumelden ist. Und bei einer Körperschaft öffentlichen Rechts kenne ich mich aber nicht aus, was die Grundlagen hier betrifft, die steuerlichen.
Ein interessanter Posten ist Rückstellung für Pensionen 31,2 Millionen Euro. Also wenn man das mit den 37,2 Summe Aktiva vergleicht, sieht man, diese Rückstellung für Pensionen, das ist ein ordentlicher Posten. Also das zeigt auch, sie waren früher groß, sie hatten früher viele Riester und jetzt scheinen sie das Geld für deren Pensionen nicht mehr zu haben. Man muss auch wissen, die evangelischen Kirchen lassen ihre Priester mit 65 in Pension gehen, mit dem gesetzlichen Pensionsalter auch. Das tut die katholische Kirche ja nicht.
Mhm.
Gut, dann gibt's die Einnahmen. Einnahmen aus Kirchenbeiträgen 27,8 Millionen. Das ist gegenüber dem Vorjahr um 4% gestiegen. Ja, vielleicht sollte ich es auch dazu sagen, das Ganze sind jetzt noch die 2023er Zahlen, also 2024 haben sie noch nicht online. Das heißt, diese 4%, das ist die Steigerung von 2022 auf 2023. Dann gibt es Religionsunterrichtsvergütungen, 4,1 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr um 3,7%. Bei den evangelischen Kirchen ist es so, dass sich wenige Schulen wirklich leisten, eine Religionslehrerin, einen Religionslehrer für evangelischen Religionsunterricht anzustellen, sondern sie arbeiten halt mit Freelancern, mit wahrscheinlich örtlichen Pastoren und anderen Leuten, die dazu berechtigt sind und die fahren dann von Schule zu Schule, um den Unterricht halt zu erteilen für die wenigen Kinder und Jugendliche, die noch evangelisch sind. Und das wird natürlich staatlich vergütet, weil das ist die Alternative zu den üblichen Pädagogen und Pädagoginnengehältern. Auch ein großer Posten hier.
Und ich habe gerade einmal nachgesehen, es dürfte ca. 700 Religionslehrer und Religionslehrerinnen geben in Österreich, die evangelische Religion unterrichten.
Und dann gibt's noch die anderen Zuschüsse und Subventionen mit 4,4 Millionen Euro. Das sind die berüchtigten Staatsleistungen und wahrscheinlich andere. Und dieser Posten ist von Jahr zum nächsten Jahr um 13% gestiegen. Also irgendwas machen sie zumindest in diesem einen Bereich richtig.
Politischer Lobbyismus, der funktioniert. Es ist auch im Vergleich zur katholischen Kirche, erscheint mir das erhöht. Aber ich habe die Proportion nicht, ich kann es nicht ganz schnell nachvollziehen. Aber es ist in etwa in der gleichen Größenordnung.
Proportional ungefähr in derselben Größenordnung, so ein Fünftel, ein Sechstel herum wird das sein. Ja, das waren die Einnahmen und dann kommen die Aufwände. Personal 24,2 Millionen Euro. Das ist um 0,2%, also minimal zurückgegangen. Und da sind die verschiedenen Teile auch aufgeschlüsselt. Der Rückgang kommt davon, dass die Aufwendungen für Altersversorgung um 9% gleich zurückgegangen sind. Also ich wünsche Ihnen nicht, dass 9% Ihrer pensionierten Pastorinnen und Pastoren verstorben sind, aber irgendwie schaffen Sie es bei Pensionszahlungen oder Beiträgen für die Altersversorgung zu sparen. Vielleicht schaffen Sie es irgendwie, die Leute ins staatliche Pensionssystem rüberzuleiten. Keine Ahnung. Aber ja, dieser Rückgang kommt von dort. Die anderen Teile, also zum Beispiel die Gehälter der Aktiven, sind natürlich gestiegen. Und dann gibt es einen Posten beim Aufwand Kirchenbeitrag 9,4 Millionen Euro. Also wenn das die Aufwände für die Einhebung des Kirchenbeitrags sind, dann ist das ziemlich katastrophal, weil das circa ein Drittel der gesamten Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag sind.
Aber das kann ja nicht sein, oder?
Das kann sein, wenn es extrem ineffizient ist.
Das ist dann wirklich extrem ineffizient, ja.
Aber ja, das ist der Posten, den Sie so in Ihre Aufstellung hineinschreiben. Keine Ahnung, was Sie da alles dazu zählen. Das werden Büros sein mit Menschen, das werden Leute sein, die IT bedienen können, weil sie halt von jeder Gemeinde die Wohnsitzänderungen der evangelischen Menschen abrufen müssen. Das müssen sie zusammenführen, sie müssen die Zahlscheine aussenden, sie müssen am Konto kontrollieren, ob es bezahlt wurde, Mahnungen schicken. Also das ist schon aufwendig.
Ja, ich verstehe schon, dass das teuer ist, aber im Postenpersonal müsste ja zumindest die angestellte Arbeitskraft berücksichtigt sein.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie die Kirchenbeitragsstelle auch die Gehälter da hineinnehmen, wenn die Leute nichts anderes machen oder Sie irgendwie Leute 50-50 für andere Aufgaben und für Kirchenbeitrag haben. Keine Ahnung. Mhm. Ja, also das ist einfach wirklich auffällig, wenn unter unseren ZuhörerInnen Leute sind, die sich gut auskennen mit Finanzen und mit Bilanzen lesen und das nicht so dilettantisch machen wie ich, könnt ihr uns gerne schreiben. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie viel die evangelische Kirche AB für die Diakonie und für wohltätige Zwecke allgemein ausgibt. Das ist ja etwas, was öffentlich immer wieder erzählt wird, dass die Kirchen ja in diesem Bereich so toll und wichtig sind. Aber der Posten findet sich halt nicht in dieser Aufstellung. Man findet sogenannte sonstige Ausgaben mit 411.000 Euro und man findet Zuschüsse mit 1,97 Millionen Euro, also insgesamt ca. 2,4 Millionen Euro als wirklich Obergrenze, mögliche Obergrenze für die Diakonie und Wohltätigkeit und andere Dinge. De facto werden sie halt viele andere Dinge des evangelischen Lebens auch bezuschussen. Also diese 2,4 Millionen sind eine sehr, sehr, sehr unrealistische Obergrenze. Also das ist die eine Seite. Das wären 7,4% der Einnahmen aus Kirchenbeiträgen und den erhaltenen Subventionen. Und ja, das ist halt nicht viel. Und nicht einmal ein Zehntel der reinen Kirchenbeitragseinnahmen. Falls jetzt jemand irgendwie sagt, ja, ich zahle gerne meinen Kirchenbeitrag, weil Wohltätigkeit, nicht einmal ein Zehntel geht in diese Obergrenzeposition. Also schauen wir in die andere Richtung, auf der anderen Seite im Jahresbericht der Diakonie und der Mittelherkunft. Und dort sind Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand mit 11,2% ausgewiesen und Entgelte der Dienstleistungen der öffentlichen Hand mit 66,7%, also zwei Dritteln. Raten wir mal, wie viel von der Kirche kommt. Von der Kirche.
Es wird ähnlich sein wie bei der Caritas und der katholischen Kirche. Und da wissen wir ja, dass es auch schon nicht mehr genau ausgegeben wird, aber es war im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Genau. Es gibt einen Posten 2% Spenden, Erbschaften und kirchliche Beiträge. Sprich, immer wenn wir ein Plakat sehen, Diakonie, Spenden, bla bla bla, immer wenn Leute in ihrem Testament die Diakonie bedenken, das fällt in diese Kategorie und halt auch ein bisschen von der Kirche. Also auch die Diakonie will natürlich nicht genau ausweisen. Wir haben 800.000 oder 24,50 Euro oder keine Ahnung von der evangelischen Kirche bekommen.
Und wie viel glauben wir wirklich, dass es ist? Ich vermute einmal ganz frech, es geht gegen null. Ich glaube einfach, dass da keine Überweisung stattfindet.
Ich sage zwischen 0 und 1% und Sie können wirklich sehr, sehr leicht das, wenn es anders sein sollte, belegen. Also die 2% sind wieder so eine Obergrenze. Und wenn man das zusammenrechnet, 2% entsprechen 12 Millionen Euro im Budget der Diakonie. Nachdem wir aber wissen, dass die Obergrenze der kirchlichen Beteiligung bei 2,4 Millionen liegt, zahlt die Evangelische Kirche AB deutlich weniger, als es die freiwilligen Spenden und die Zuwendungen sind. Also diese Obergrenze ist wieder Obergrenze maximal 3,7 Promille des Jahresbudgets der Diakonie. Das beeindruckt mich jetzt sehr wenig.
Mich beeindruckt das schon.
Ja, dich beeindruckt die Marketingleistung, ja. Dass jemand, der behauptet, so viel Gutes in der Welt und im Land zu tun, dafür tatsächlich keine Mittel aufwendet und
genau.
Alles aus der dünnen Luft materialisiert. Ein Wahnsinn, ja.
Stimmt. So ist das wirklich beeindruckend. Ja, und wir haben auch noch eine Gewinnverlustrechnung. Der Betriebserfolg ist minus 498.000 Euro. Also minus 500.000. Erträge aus dem Abgang und der Zuschreibung zu Finanzanlagen 1,37 Millionen Euro. Also Finanzanlagen, das sind jetzt diese Aktien, von denen Sie und Wertpapiere, von denen Sie sehr viel haben, wie wir vorher gehört haben. Das heißt, es gibt einen Jahresüberschuss von 947.000 Euro nach minus 4,2 Millionen im Vorjahr, im Jahr 2022. Also ja, Sie leben von der Substanz. Sie haben jetzt noch für ungefähr 15 Jahre genug Aktien zum Verkaufen, wenn es so ähnlich läuft. Aber wahrscheinlich wird das Loch höher, weil die Strukturen für die Einhebung der Kirchenbeiträge relativ schlecht hinunterskaliert werden können, aber Sie jedes Jahr 3% der Mitglieder oder mehr verlieren. Also das schaut nicht sehr gut aus für die evangelischen Kirchen in Österreich.
Ja, tatsächlich nicht. Also man muss sich wirklich überlegen bei all diesen Dingen, ob der privilegierte Status jetzt mal unabhängig von unserer Kritik, die wir immer artikulieren, die ja sehr prinzipiell angelegt ist, weil wir einfach keine Bevorzugung oder Benachteiligung aus weltanschaulichen Gründen wollen. Aber man muss sich schon langsam fragen, ob diese Privilegierungen nicht einfach auch auf Mangelsmasse sozusagen, weil einfach demgegenüber keine Substanz mehr ist, eingestellt werden müssten.
Mangelsbevölkerungsmasse.
Genau, richtig, ja. Also Schwund der Mitgliederzahlen, tatsächlich Schwund jeglicher Einflussnahme auf das gesellschaftliche Leben oder starker Rückgang dessen und fehlende Selbsterhaltungskraft einfach auch aus dem eigenen Tun.
Ja, also tatsächlich müssen neu anerkannte Religionsgesellschaften seit dem Anerkennungsgesetz eine Art Nachweis führen, dass sie auch finanziell tragfähig sind. Nur wenn man das jetzt irgendwie ankreiden würde beim Kultusamt, wäre die Antwort, nein, nein, sorry, die sind nicht nach diesem Gesetz anerkannt, die sind historisch anerkannt. Und das bedeutet, es gibt quasi keine Regeln für sie.
Ja, natürlich, ja.
Negatives Eigenkapital, egal. Aber ja, sie führen jetzt tatsächlich noch in ungefähr 300 Pfarren irgendeine Art von Gottesdiensten und sogenanntes religiöses Leben durch. Insofern warten wir ein paar Jahre und schauen dann.
Ja.
Bis jetzt sind sie anscheinend halbwegs handlungsfähig und wir können uns irgendwann wieder mit ihren Finanzen beschäftigen.
Das werden wir tun.
Beschäftigen wir uns jetzt mit religionszugehörigen Zeichen des Zwanges.
Das mache ich gerne. Ich habe einen Text dazu geschrieben, der genau diesen Titel trägt, religionszugehörige Zeichen des Zwangs. Und inspiriert zu diesem Text hat mich ein Text von dir, Balasch, in dem du ja formulierst, abgestellt auf das bevorstehende mögliche Kopftuchverbot für Kinder, Minderjährige, nicht Kinderjährige, aber Kinderjährige sind wahrscheinlich auch Minderjährige, dass es sich um Zeichen religiösen Zwanges handelt oder wie war das formuliert? Erzwungene Zeichen der Religionszugehörigkeit im Zusammenhang mit der Kopftuchdebatte, die uns ja immer wieder einholt und auch jetzt politisches Thema ist. Und ich habe mir gedacht, okay, erzwungene Zeichen der Religionszugehörigkeit wird der Sache nicht vollständig gerecht. Es ist natürlich daran nichts falsch und in der Hinsicht nichts auszusetzen. Aber die Religionszugehörigkeit könnte ja auch ganz einfach freiwillig gewählt sein. Also ich habe jemand, der bekennt sich zu einer Religion und dann wird sozusagen im zweiten Schritt eine Symbolik dazu oktroyiert, aufgezwungen, der man sich dann vielleicht nicht mehr ganz so freiwillig unterwirft. Aber man kann natürlich den Blick oder die Perspektive ein bisschen ändern und auch der Meinung sein, dass es überhaupt Zeichen des Zwanges gibt, die in einer gewissen Art und Weise mit Religion zusammenhängen und aber auch dem Objekt oder dem einzelnen Subjekt, das von diesem Zwang betroffen ist, aufgebrummt wird, unabhängig davon oder vielleicht auch abhängig davon eben, ob die Person sich zu dieser Religion bekennt oder nicht, jedenfalls zwanghaft verliehen werden. Also es ist nur eine kleine semantische Umdrehung, aber mit gleichem praktischen Inhalt. Und davon ausgehend habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, welche Zeichen das denn sein können und habe da drei erwähnt, die nicht in die gleiche Kategorie fallen, aber eben solche religionszugehörige Zeichen sind, die mit Zwang übermittelt werden. Und das Kopftuch ist mit Sicherheit eines davon. Wir kennen die Debatte, wir wissen, wie schwierig sie zu führen ist. Sie ist vor allem deswegen schwierig zu führen, weil wir nicht wissen, ob die Trägerin, das sind wohl in der Regel Frauen, die dieses Kopftuch tragen, dazu gezwungen wird oder nicht. Es besteht ja absolut die Möglichkeit, dass eine erwachsene Frau freiwillig Kopftuch trägt. Deswegen sind erwachsene Frauen aus dieser Debatte mittlerweile auch weitgehend ausgeklammert. Bei Minderjährigen sieht die Geschichte natürlich anders aus, aber auch da letztendlich wissen wir nicht, ob die Trägerin das freiwillig trägt oder nicht. Das tut aber in diesem Fall auch nicht unbedingt etwas zur Sache, weil es einfach darum geht, dass hier junge Mädchen mit einem doch religiösen Symbol, auch wenn es ganz egal, welche Herleitung dieses religiöse Symbol in der Religion hat, doch mit einer Bedeutung verbunden ist, die mit Werten einer liberalen Demokratie schwer in Einklang zu bringen sind. Und deswegen führen wir diese Debatten. Und ich glaube, wir haben hier am Tisch, an dem wir jetzt nicht sitzen, aber an unserem digitalen Tisch auch nicht unbedingt eine ganz präzise Lösung bei der Hand, die alle für und wieder wirklich gut unter einen Hut, unter eine Kopfbedeckung, unter einen Schleier bringt, könnte man sagen. Weil wenn man das Kopftuchthema ein Stück weit weiterdenkt, müssten davon natürlich auch andere Kopfbedeckungen oder auch andere modische Begleiterscheinungen einer Religion davon erfasst sein. Also das betrifft die Kippa im Judentum ganz genauso und wahrscheinlich auch, also sich mit Sicherheit auch den Turban der Sikhs, aber wahrscheinlich auch viele andere Kleinigkeiten, die wir jetzt noch nicht bedacht haben, die einfach zu Tradition dazugehören und kulturell oder religiös-kulturell konnotiert sind. Also ich würde einmal unterstellen, wir bewegen uns immer an den gleichen Beispielen, habe aber noch nicht wirklich drüber nachgedacht, was da noch alles darunter fallen könnte, was einen ähnlichen Hintergrund hat. Also dieses Kopftuch wäre das erste Beispiel. Habt ihr eine Lösung für das Kopftuchthema, das wir auch an diesem Ort immer wieder aufbringen?
Ich wollte zuerst den Palästina-Israel-Konflikt lösen und mich danach diesem Thema widmen.
Ah, verstehe, ja, gut.
Aber jetzt noch nicht.
Also wir sprechen dann in einem halben Jahrhundert wieder darüber. Okay, bis sich auch dieser Konflikt in irgendeiner Art und Weise hoffentlich positiv beendet, präsentiert.
Ja, es ist auch schwer, weil man einfach nicht weiß, trägt die Frau jetzt das Kopftuch freiwillig oder eben nicht. Mhm. Das ist die Schwierigkeit daran. So wie du gesagt hast, bei Kindern ist es natürlich was anderes, weil die ja höchstwahrscheinlich dazu gezwungen werden.
Ja. Ich bleibe noch kurz beim Kopftuch, bevor ich zu einer anderen zwei Beispielen komme. Das mit der Freiwilligkeit hat natürlich auch noch eine weitere Tangente, weil die Frauen, die das freiwillig tragen, kann man dann wieder unterscheiden, sind sich entweder ihrer gesellschaftlichen, kulturellen Wirkung innerhalb einer Demokratie, inklusive Vorbildwirkung und was sie sonst damit kommunizieren wollen, entweder bewusst oder nicht und verwenden das möglicherweise auch als politische Aussage. Das ist im Rahmen der bei uns geltenden Ausdrucksfreiheit Freiheit an sich überhaupt kein Problem. Also Menschen können alle möglichen Sachen vertreten, die anderen Menschen nicht passen. Problematisch wird es dann, wenn die Gemengelage oder die Quantität ein Ausmaß annimmt, das dann schon sehr stark einschränkend wirkt. Also was meine ich damit? Ich war zum Beispiel im April in London in einer Shopping Mall, in einem Shopping Center von, wie heißt der Betreiber, den gibt es bei uns eh auch, Westfield, glaube ich. Und in dieser Shopping Mall gab es eben ein Schild am Eingang mit, und das habe ich auch abgebildet in dem Blogpost, den ich geschrieben habe, dass man diese Shopping Mall nicht mit einer, wie heißt das, wollte mich nicht über Baklava lustig machen, aber ich merke mir nie, wie diese Balaklava heißt. Also so ein Kopfüberzug mit einem Sehschlitz, mit dem soll man nicht reingehen. Man soll auch keine Motorradhelme oder sonstigen Helme tragen, wenn man die Shopping Mall betritt. Alles irgendwie verständlich. Aber auch keine Kapuzensweater, bei denen man die Kapuze am Kopf trägt. Wo da jetzt das Problem ist, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber herzlich willkommen.
Jedi Meister,
ja, also genau, also wir kennen das alle aus den Filmen. Obi-Wan Kenobi trägt auch seine Kapuze auf dem Kopf und da hätten wir kein Problem, wenn wir so einen edlen Beschützer in unserer Shopping Mall hätten. Aber dann sind zwei mit einem so einer grünen Checkmark markiert, eine Person mit einer Covid-Maske beziehungsweise mit so einer Maske, wie man sie aus der Pandemie kennt, und eine Frau in Hijab. Und die unterscheidet sich aber beim Freilassen des Gesichts praktisch nicht von der Abbildung des Jedi-Ritters oder der Jedi-Ritterin mit der übergezogenen Kapuze. Also da fragt man sich schon, warum ist die eine Form der Ausdrucksfreiheit toleriert beziehungsweise sogar mit grünem Checkmark hinterlegt, erwünscht in irgendeiner Form oder herzlich willkommen, und die andere ein Problem? Da muss es doch eine sachliche Grundlage dafür geben. Und die Anzahl der Frauen, die tatsächlich dann auch verschleiert dort anzutreffen sind, ist durchwegs höher, als man es hier gewöhnt ist. Auch das ist per se noch gar kein Problem, solange die Freiheiten anderer Menschen nicht eingeschränkt sind. Was man sich aber mit Fug und Recht fragen kann, ist, ob so eine Situation nicht dazu führt, dass viele Frauen, die aus einem ähnlichen kulturellen Background haben und dieses Kopftuch aber nicht tragen wollen, dadurch in irgendeiner Form gesellschaftlich genötigt werden oder genatscht werden, das doch zu tun. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Entwicklung ist, ob das nicht ein slippery slope ist, der viele Menschen eher in Unfreiheit zurücklässt, als ihnen wirklich Freiheit zu ermöglichen. Also das Kopftuch als Ausdruck erweiterter persönlicher Freiheit zu sehen, erscheint mir als eine Perversion eigentlich des Freiheitsbegriffs. Das habe ich alles in diesem Text eigentlich nicht geschrieben, das waren ergänzende Gedanken.
Dafür haben wir ja den Podcast, dass wir nicht nur unsere Texte 2 Monate später vorlesen.
Das finde ich ganz ausgezeichnet. Und dann habe ich noch 2 weitere Beispiele, die ich kurz skizziere. Das eine ist wohl bekannt, das Thema männliche Beschneidung beziehungsweise männliche Genitalverstümmelung, wenn man es etwas drastischer formulieren will. Auch das ist natürlich ganz klar eine religiöse Markierung, die mit Zwang ausgeübt dem jungen Buben in dem Fall verpasst wird, je nach Religion, im Judentum bis zum 8. Tag. In islamischen Konfessionen kann das durchaus später stattfinden und bleibt den Buben durchaus traumatischer in Erinnerung, als das bei jüdischen Buben der Fall ist. Also das ist ganz klar ein unverlangter Eingriff in die körperliche Integrität dieser Kinder. Ich denke, das braucht man nicht einmal weiter diskutieren. Und auch da gilt natürlich, wenn ein erwachsener Mann diesen Eingriff vornehmen lassen will, dann soll er das bitte tun. Oder wenn eine medizinische Indikation vorliegt, und zwar keine vorgebliche, sondern eine tatsächliche, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber das ist eben bei einer rituellen Beschneidung nicht der Fall. Also das ist auch so ein religionszugehöriges Zeichen des Zwanges. Und um das ein bisschen von der Person wegzubringen, habe ich als drittes noch erwähnt, die Kreuze im Klassenzimmer, die ja auch in Österreich in Schulen, aber auch Kinderbetreuungseinrichtungen tatsächlich vorgeschrieben sind, wenn zumindest die Hälfte der Kinder ein christliches Bekenntnis hat. Die umgekehrte Wirkung, wenn diese Zahl oder der Anteil der Kinder unter die Hälfte fällt, dass das Kreuz abzunehmen wäre, der umgekehrte Fall ist nicht zwingend vorgegeben, geht eben nur in eine Richtung. zwei Bemerkungen dazu. Erstens, ich denke, wir sind der Meinung, dass Kinder ja gar nicht selbst ein religiöses Bekenntnis haben, sondern es richtet sich eigentlich nach dem religiösen Bekenntnis der Eltern, die das dem Kind auch in gewisser Weise aufzwingen und damit in die Schule schicken. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass bereits in vielen, vielen Klassenzimmern oder Schulklassen dieser Anteil tatsächlich deutlich unter der Hälfte liegt und damit die Kreuze folgerichtig abzunehmen wären. Alleine es passiert nicht, soweit sich das mir erschließt. Ja, das waren ein paar ergänzende Gedanken zu diesem Text, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden.
Ja, wir hören zumindest nichts davon, dass die Kreuze abgehängt werden. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil warum sollte in einer Wiener Schule 2/3 der Klasse damit provoziert werden, wenn es nicht hängen muss? Sie hängen es halt nicht an die große Glocke, weil sonst gibt es 5 Tage lang Kampagne in der Kronenzeitung und Proteste von der FPÖ, dass man jetzt wieder mal vor dem Islam buckelt und so. Ich denke, das macht man einfach über Sommer. Das Kreuz ist halt dann im Herbst nicht mehr in der Klasse.
Ich glaube aber nicht, dass das freiwillig von den Schulen gemacht wird, sondern da muss schon irgendwer sagen, also in der Klasse sind jetzt nicht mehr so viele Christen oder haben kein christliches Bekenntnis mehr und dann wird es vielleicht abgenommen und nicht auf die große Glocke klingt. Aber freiwillig, glaube ich, machen es das nicht.
Ich meine, anekdotisch habe ich schon Fälle gehört von Klassen ohne Kreuz, bei denen es tatsächlich engagierte Lehrerinnen oder Lehrer in die Hand genommen haben und dann von der Hand in die Schublade verfrachtet haben. Aber Massenphänomen und schon gar ein öffentlich kommuniziertes ist das sicher nicht.
Ja, also ich denke, wir sollten die Lehrerinnen und Lehrer nicht unterschätzen. Die sind sehr empathisch, die würden für ihre Schülerinnen und Schüler wirklich alles tun. Die kennen sie, die kennen ihre Identitäten, die kennen ihre Wünsche. Ich denke, dass das einfach wirklich sehr still gemacht wird, um genau diese Empörung nicht auszulösen. Dann gibt's halt einfach im nächsten September in der einen Klasse verschiedene Änderungen und man hat die Tische ein bisschen umgestellt und ein bisschen die Wandsachen umdekoriert und es ist halt kein Kreuz dort und niemand vermisst es auch. Also ich bin da recht optimistisch.
Ich auch.
So hoffen ist es auf alle Fälle. Aber solange es halt im Gesetz steht, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass es zumindest von den Direktoren her welche gibt, die da eher Angst haben vom Stadtschulrat oder vor den, ich weiß nicht, wer da halt kommt und das überprüft. Und die sagen, na, dann lassen wir es lieber hängen. Also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es das gibt.
Ja, aber wenn man schwarz auf weiß nachvollziehen kann und beweisen kann und die LehrerInnen schafft dafür ist, sie abzuhängen, dann denke ich, dass moderne Direktorinnen und Direktoren dem einfach nachgeben und das nicht zu sehr betreiben.
Ja, nicht zu hoffen.
Falls ihr Erfahrungen habt aus Schulen, wie das gelaufen ist, gebt uns bitte Bescheid.
Ja, weil ich vorher schon ein Gesetz erwähnt habe, möchte ich euch gern ein Landesgesetz gegen Extremismus vorlesen. Und ihr ratet dann, welches Bundesland das ist. Und vielleicht wisst ihr dann auch, welche Partei oder welche Parteien dieses Gesetz eingebracht haben. Zitat dieses Gesetzes. Werte wie Humanismus, Demokratie und die Gleichstellung von Mann und Frau bilden maßgeblich das Fundament unserer westlichen Gesellschaft. Sie fördern ein respektvolles Miteinander, das auf Dialog und der Freiheit des Einzelnen basiert. Das Respektieren anderer Meinungen und das Suchen gewaltfreier, demokratischer Lösungen sind dabei die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Zitat Ende.
Ich glaube, ich weiß es. Das ist das 10. Bundesland mit einer Koalition aus Grünen und Neos, die das geschrieben haben.
Wien Neubau vielleicht?
Ja, das klingt
so, ja.
Ah, ihr liegt so falsch,
Nein,
falsch.
Das kann nicht sein.
Oh, ja, doch. Ja, das ist die Begründung für das niederösterreichische Landesgesetz gegen islamischen Extremismus. Auf das die regierenden Parteien, man höre und staune, ÖVP und FPÖ sich geeinigt haben.
Die Aprilfolge hatten wir schon.
Änderungen im Gesetz sind dann eine aktive Förderung von lokalen Sitten, Werten, Traditionen und Bräuch. Die Definition von den Pflichten der Eltern von Kindergartenkindern sind zum Beispiel der respektvolle Umgang. Die Kindergärten sollen dann den Eltern anzeigen können, wenn sie gegen diese Pflichten verstoßen. Im Landesdienst werden Nebenbeschäftigungen in radikal-islamischen Organisationen und die Gesichtsverhüllung verboten.
Aha,
genau.
Ja, also ein Gesetz, das relativ stark gegen eine spezielle Religion gerichtet ist. Darüber haben wir schon mehrmals berichtet. Aber das ist eine wirklich, wirklich schöne Einführung. Ich finde, mehr Gesetze sollten so eine Einführung haben. Vielleicht auch das Staatsgrundgesetz, damit wir wissen, worauf eigentlich Österreich basiert. Aber ja, das war jetzt wirklich eine Überraschung, dass das von diesen beiden Parteien kommt.
Ja, sie sind schon geschickt in der Kommunikation, das waren sie immer. Und insbesondere natürlich die FPÖ, die schlau genug ist, dann in der Verschriftlichung Wordings zu finden, die absolut teilbar sind. Wir wissen allerdings, dass unter dem Titel und mit Berufung darauf dann auf anderer Seite trotzdem gehetzt wird. Also das schaffen sie dann auch irgendwie. Man muss dann genau schauen eigentlich, wo liegt das Problem? Die Förderung der lokalen Sitte und Werte, vielleicht heißt das auch die Abwertung oder Hierarchisierung anderer Sitten, Werte und Traditionen, die dann vielleicht nicht so privilegiert sind. Die positive Lesart wäre, die haben genauso daneben Platz, die negative Lesart wäre, die haben dann keinen Platz mehr. Und dieses Anzeigen und Vernadern der Eltern, das klingt nicht besonders sympathisch. Mhm. Nebenbeschäftigungen und radikal-islamischen Organisationen erinnert mich an die Einreise in den USA. Haben Sie in Ihrem Koffer eine Neutronenbombe versteckt? Ja, nein. Also das ist natürlich Unsinn. Und
ja, umgekehrt wird nicht gefragt, ob Sie in radikal-christlichen Organisationen sich betätigen, weil die gibt's auch.
Ja, die sitzen ja in der Regierung.
So kann man es auch sehen.
Naja, der Bonelli wurde jetzt schon verurteilt. Der sitzt dort nicht mehr.
Na gut.
Ja. Aber ich würde mir den Satz einfach merken und bei geeigneter Gelegenheit ÖVP und FPÖ in Niederösterreich mal vorwerfen, hey, schaut mal, das sind eigentlich die Grundlagen der Demokratie und der Gesellschaft. Das habt ihr selbst geschrieben.
Ja, genau.
Ja, meine Lieben, dieser Bericht über Niederösterreich hat mir jetzt richtig Gusto gemacht, aufs Land zu fahren. Ich glaube, ich verabschiede mich aus dieser Folge und trete bald einmal eine Reise nach Niederösterreich an. Alles Gute und auf Wiederhören.
Da bin ich schon. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich auch. Ich bin auch in Niederösterreich, aber nicht mehr in der Schule. Also wünsche ich euch auch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.